Deutschlandfunk.
Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Die Namen der drei Frauen, deren Geschichten wir hier erzählen, und viele weitere Namen in diesem Podcast, haben wir geändert, zu ihrem eigenen Schutz. Aber auch zur Anonymisierung der Lehrer, deren Identität wir aus rechtlichen Gründen nicht offenbaren dürfen. Darum haben wir auch einzelne Begebenheiten und Orte verändert. Auch einzelne Stimmen haben wir nachgesprochen oder verfremdet. Wir weisen an den entsprechenden Stellen immer darauf hin.
Ich bin in diese Cafeteria reingelaufen und dann war die Cafeteria leer, aber es gab eine Runde, die so um einen Tisch herum saß. Und das waren mehrere LehrerInnen und auch Personal von der Cafeteria. Und die lachten und hatten eine gute Zeit. Und da war er eben auch und stand da. Und er starrte mich einfach nur so an. Und ich bin da in der Mitte des Raumes irgendwie stehen geblieben und weiß noch, dass ich das Gefühl hatte, dass ich nicht mehr atmen kann und ganz doll Herzklopfen hatte. Und mir ist irgendwie ganz kalt geworden und ich fühlte mich wirklich schrecklich.
Das ist Zoe. Sie erzählt von einem Moment, wo sie den Lehrer wieder sieht. Wie wir in den vorherigen Folgen erzählt haben, war Zoe mit diesem Lehrer in einer emotionalen Beziehung, hat bis zu 70 Nachrichten am Tag mit ihm geschrieben. Das ist zu diesem Zeitpunkt aufgeflogen und der Lehrer ist an eine andere Schule versetzt worden. Zoe kommt in die Cafeteria ihrer Schule und erschreckt sich. Da sitzt dieser Lehrer, obwohl er nicht da sein dürfte. Und dann geht Zoe auf ihn zu und gibt ihm einen Tritt.
Ich steige auf so einen Tisch in dieser Cafeteria und liegt auf dem Boden und ich springe mit voller Wucht auf seinen Brustkorb drauf, bis ich so richtig krachen höre. Und dann mache ich das nochmal und nochmal und immer wieder, bis er einfach still ist.
Und dann war das ganz gut, weil ich dann wirklich so mir vorgestellt habe, wie es dann ruhig ist. Und dann bin ich da alleine mit mir selber, wie ich da als Kind war, und mache mir einen Tee und setze mich da mit dieser jüngeren Version von mir hin und wir gucken irgendwie raus auf diesen See und es ist ruhig und es ist alles okay. Und das war total gut.
Das alles passiert nicht in echt, sondern in Zoes Fantasie. Da kommt die erwachsene Zoe der kleinen Zoe nämlich zur Hilfe. Denn Zoe hat, nachdem sie ihre Heimatstadt für ihr Studium verlassen hat, einen Psychotherapeuten aufgesucht.
Und Sie haben es gut gefunden hier, gut draufgekommen?
Jürgen Wilhelm, so nennen wir ihn. Seinen richtigen Namen haben wir hier geändert. Er hat sich unter anderem auf Trauma spezialisiert.
Wenn Sie keinen Kaffee wollen, dann dass das Wasser wenigstens reicht, oder?
Im Sommer 2025 sind meine Kollegin Taina Grünzig und ich gemeinsam für ein Interview zu Zoes ehemaligen Psychotherapeuten gefahren. Wir besuchen ihn in seiner Praxis. Es ist ein kleiner Raum, in dem ganz klassisch zwei Stühle gegenüber voneinander stehen. Um uns herum ein paar Bücher. Taina und ich kriegen genauso einen Slot wie viele seiner PatientInnen. 50 Minuten zwischen zwei Sitzungen. Jürgen Wilhelm wirkt aufgeregt, ein bisschen zerstreut und sehr warmherzig.
Ich habe auch recht total gern mit ihr gearbeitet. Auch lange. Da hängt man auch an.
Jürgen Wilhelm und Zoe haben insgesamt 4 Jahre zusammengearbeitet. Zoe hat für dieses Interview dem Therapeuten die Erlaubnis gegeben, seine Schweigepflicht aufzuheben. Jürgen Wilhelm erinnert sich noch an Zoes Rachefantasie.
Ich glaube, sie hat ihm dann nochmal quasi aus der Sicht des Erwachsenen, ihrer erwachsenen Person nochmal gesagt, wie kacke das war, ja, so, was er da gemacht hat und wie missbräuchlich das war. Und ich glaube, das hat ihr geholfen. Und in einer Sitzung sind dann auch Gewaltfantasien entstanden, ja, ich glaube, ihn zu treten.
Das Verfahren, das der Therapeut anwendet, heißt IRRT-Verfahren. Ja, okay. Imagery Rescripting and Reprocessing Therapy.
Man versucht sich selbst, die Ressourcen, die man selbst in der Gegenwart hat, reinzuholen in die belastende Situation.
Das heißt, wenn Menschen ein Trauma erlebt haben, kann es helfen, sogenannte Bewältigungsbilder zu entwickeln, sagt Jürgen Wilhelm. Das sind innere Bilder, die Betroffenen in belastenden Momenten Halt geben. Und Zoe macht genau das, indem sie ihren ehemaligen Lehrer tritt, vor Wut auf seinen Brustkorb springt und danach mit einer jüngeren Version von sich selbst einen Tee trinkt.
Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber das ist in Ordnung. Also das geht nicht darum, dann wirklich Gewalt zu leben, aber Gewaltfantasien können tatsächlich dann einen heilsamen Charakter haben, ja. Weil, also Ziel wäre, die Entmachtung, den Täter rückblickend zu entmachten. Und man macht es nur auf einer symbolischen inneren Ebene.
Viele PatientInnen von Jürgen Wilhelm hätten erlebt, dass Erinnerungen ihren Schrecken verlieren, wenn diese Bewältigungsbilder innerlich entstehen. Ganz unabhängig davon, wie realistisch oder gewaltvoll sie sind. Sie nehmen Druck heraus, schaffen Abstand und machen das Erlebte erträglicher. Auch Zoe geht es so. Und trotz allem fragt sich Zoe nach wie vor: Warum konnte ich damals, als ich 15 Jahre alt war, nicht einfach aufhören, den Lehrer zu treffen oder ihm zu schreiben?
Und dann muss ich manchmal sagen, stopp, ich habe so viel Therapie gemacht, ich weiß, wie manipulativ sein Verhalten war, ich weiß, wie beeinflussbar ich war, ich ziehe mir schon wieder diesen Schuh an, ich denke schon wieder, ich hätte das früher beenden müssen, ich hätte früher aufhören sollen und ich glaube, ich verstehe bis heute manchmal nicht, für welche Dinge ich eigentlich Verantwortung trage. Und für welche nicht. Und ich glaube, Verantwortung hat für mich in allererster Linie immer was zu tun mit, ich trage Verantwortung für die andere Person und nicht, ich trage Verantwortung für mich, ich muss mich schützen. Und das kommt absolut aus dieser Zeit.
Ich erinnere mich an einen Moment ganz zu Beginn der Recherche für diesen Podcast. Da saßen wir in der Redaktion alle in einem Raum zusammen und ein Kollege sagte: Die Schülerinnen tragen keine Schuld. Nie. Und ich bin innerlich zusammengezuckt. Ich dachte, stimmt, er hat recht. Aber ein Teil in mir vergisst das manchmal. Ich muss mir dann immer sagen, ich bin nicht schuld. Mein Lehrer hat mir die erste Mail geschrieben, nicht ich ihm. Manchmal habe ich ihm geantwortet und ganz oft auch nicht. Trotzdem war ich viele Jahre lang hin und her gerissen, weil ich dachte, ich sei schuld daran gewesen. Im Jahr 2020 habe ich im Rahmen meiner journalistischen Arbeit meinen ehemaligen Lehrer kontaktiert, per Mail, und ihn gefragt, warum er das damals überhaupt gemacht hat, was er von mir wollte. Er hat mir nicht geantwortet. Dann habe ich nochmal nachgefragt, dass er doch bitte reagieren und meine Fragen beantworten soll, warum er mir jahrelang schrieb, mir darin mitteilte, mich zu lieben, mich treffen wollte und so weiter. Ob er das bei anderen Schülerinnen auch gemacht habe. Doch ich bekam keine Mail von ihm. In dieser Folge fragen meine Kollegin Taina Grünzig und ich, wie Hannah, Zoe und Marie einen Umgang finden mit etwas, das sie tief verletzt hat. Wie ein Ende aussehen kann, wenn es keinen klaren Abschluss gibt. Was kommt nach der Rachefantasie? Wir fragen, ob es für Betroffene wie Hannah, Zoe und Marie im Nachhinein so etwas wie Gerechtigkeit geben kann. Nicht als Urteil, sondern als Anerkennung dessen, was passiert ist. Und was müsste sich ändern, damit Schulen und Schulaufsichtsbehörden Betroffenen zuhören und professionell mit sexualisierter Gewalt umgehen? Wie können Schulaufsichtsbehörden Lehrkräfte, die ihre Macht missbraucht haben, angemessen sanktionieren in einem System, das das Beamtenrecht stark schützt? Und wir fragen, was sich ändern müsste, damit Verantwortung nicht verwaltet, sondern übernommen wird. Ich bin Britta Rotsch und das ist Die Lieblingsschülerin, ein Podcast von Deutschlandfunk. Ihr hört Folge 5 von 5, Heilung. Im Sommer 2025 treffen meine Kollegin Taina Grünzig und ich Zoe in ihrer alten Heimat. Denn wir machen eine kleine Reise in ihre Vergangenheit. Wir wollen zu dem Ort, wo alles anfing. Zu Zoes alter Schule.
Und das, was da langsam auftaucht, ist das Gebäude der Schule von mir, wo ich hingegangen bin. Das erstreckt sich dann ziemlich weit nach da hinten.
Während Taina und ich mit diesem Ort nichts verbinden, ploppen bei Zoe sofort Erinnerungen auf.
Lustig, aber das haben sie, glaube ich, muss mal schauen, weil hier war früher, wenn wir jetzt hier gleich links gehen,
Hier war früher so die inoffizielle Raucherecke.
Also hast du geraucht?
An dieser Stelle wurde geraucht. Dann zeigt Zoe an einen anderen Platz.
Hier, genau hier.
Dort habe sie ein Foto mit ihrer Freundin nach dem Abi gemacht. Ja. Stolz mit den Zeugnissen in der Hand. Es gibt aber auch andere Erinnerungen, Momente mit dem Lehrer.
Also und sein Büro war da, wenn ihr schaut, das erste Fenster da.
Okay. Aber was hast du, was, wenn du dieses Fenster jetzt da gerade so siehst?
Ja, ganz, ganz merkwürdig. Also ich weiß auch noch, wie dieses Büro aussah. Sein Büro war auf jeden Fall ordentlicher als seine Wohnung. Lustig, da kommt jetzt gerade so eine Gruppe von Mädels und ich frage mich, wie alt die sind. Mhm. Weil die gehen auf jeden Fall zur Schule, aber die sehen schon sehr erwachsen aus. Und gerade frage ich mich irgendwie...
Sollen wir sie mal fragen, wie alt sie sind? Ich gehe mal ohne Mikrofon kurz hin.
Meine Kollegin Taina Grünzig geht auf die Mädchengruppe zu.
14, 15.
Die sind 14, 15. Wahnsinn, ich hätte gedacht, die sind 17, 18 oder so.
Ich finde es auch so arg.
Und in diesem Moment stellen wir uns alle dieselbe Frage. Sahen wir damals auch schon so erwachsen aus? Sahen Zoe, sah Marie... Sah Hannah so erwachsen aus? Es ist der Moment, in dem uns auffällt, dass wir gemeinsam in eine vertraute Denkfalle tappen. Dass die Vorstellung, dass ein bestimmtes Auftreten, reif, selbstbewusst, erwachsen wirkend, irgendetwas erklären oder gar rechtfertigen könnte dafür, dass Lehrkräfte sexuelle Gefühle Schülerinnen gegenüber entwickeln oder diesen Gefühlen sogar nachgehen.
Aber der Lehrer hat mich direkt ein bisschen komisch beäugt, ne?
Ja.
Auch zu Recht. Ist ja auch,
ist eigentlich auch ein Schützer für seine Schüler, ne? Aber
ja, total. Ist auch so.
Und genau das ist der entscheidende Punkt. Die Schülerinnen sind Schutzbefohlene des Lehrers. Und diese Verantwortung liegt bei den Lehrkräften. Doch Zoe kämpft bis heute mit der Frage, wer Schuld trägt und wer nicht. Obwohl Zoe mittlerweile viel älter ist und längst keine Schülerin mehr, fühlt sie sich immer noch klein und unsicher an diesem Ort, der Schule. Gemeinsam gehen wir in ein Café in der Nähe. Als wir weg vom Schulgelände sind, fällt die Anspannung langsam ab. Bei uns allen.
Ich würde schon sagen, dass ich mir versuche, auch das rauszunehmen, mir das irgendwie auch wieder zurückzuholen, auch bestimmte Orte wieder zurückzuholen. Und ich glaube, wenn ich transparent mache, wie viel ich mich eigentlich frage, was ich als 15- oder 16-Jährige an Verantwortung hatte oder nicht, weiß ich nicht, Grenzen nicht gewahrt habe, Dinge falsch gemacht habe, wenn ich das transparent mache, wie ich da selber so am Struggeln bin, dann nehme ich, glaube ich, auch Leuten eine Angriffsfläche, als wenn ich jetzt sagen würde, ich weiß, ich habe da nichts falsch gemacht, ich weiß, es war so und so und so. Und da mich aber selber drin unsicher fühle. Nein, ich fühle mich unsicher, bis heute. Aber ich glaube, ich fange an, mich sicherer zu fühlen.
Diesen Besuch an Zoes Schule, den hatten wir uns als Schlussstrich vorgestellt. Als Ende von Zoes Geschichte. Doch dann passiert etwas, womit wir nicht mehr gerechnet haben.
Ich bin echt platt, ich könnte heulen. Hätten wir das Gespräch vor 11 Jahren geführt, dann hätte ich auch nichts ändern können, aber wir hätten austauschen können und hätten das vielleicht nicht so lange das Spiel mitmachen oder du nicht mitmachen müssen.
Caroline Horn, Zoes damalige Schulleiterin aus Folge 3, ist nach dem Interview mit uns bereit, auch mit Zoe zu sprechen. Und Zoe, die möchte dieses Treffen auch. Denn damals, als sie 15 war, hat sie nie die Möglichkeit bekommen, ihre Perspektive zu schildern. 10 Jahre später bekommt Zoe die Chance, endlich zu reden. Aber dazu kommen wir später. Jetzt springen wir erst einmal zurück zu Marie, die in Nordrhein-Westfalen zur Schule gegangen ist. Auch Marie sehnt sich lange nach einem Austausch mit ihrer alten Schule und mit der Schulaufsichtsbehörde. Sie möchte darüber sprechen, wie damals die Schulaufsichtsbehörde bei der Anhörung mit ihr, der 16-jährigen Schülerin, umgegangen ist, als die Beziehung zu dem Lehrer aufflog.
Ich fand das eigentlich das Verfahren mit nochmal genauso traumatisierend wie die eigentliche Tat oder Taten, weil das war irgendwie so entblößend und das war so entmächtigend.
In Folge 3 haben wir erzählt, dass Marie mit 16 Jahren im Disziplinarverfahren gegen ihren Lehrer vor mehreren Leuten über die sexualisierten Nachrichten erzählen musste, die sie damals mit dem Lehrer ausgetauscht hatte.
Und das haben mich zum Teil noch sehr viel mehr mitbegleitet im späteren Leben als erwachsene Person, als die Tat an sich, weil das irgendwie da meiner Meinung nach so ein bisschen bagatellisiert wurde und gar nicht so behandelt wurde mit der Schwere, was es ja eigentlich war. Und es war sexualisierte Gewalt. Und ich war eine Minderjährige und er war mein Lehrer.
Nach dem Verfahren wird der Lehrer in eine andere Schule versetzt. Und Marie soll zur Tagesordnung zurück und einfach weiter Abi machen. Es gab keine weiteren Gespräche mit Marie, keine emotionale Aufarbeitung, damit sie, damals ein Mädchen mitten in der Pubertät, unterstützt wird. Auch die Schulaufsichtsbehörde, die damalige Schulleitung, das Lehrerkollegium haben, soweit wir das recherchieren konnten, nicht weiter an der Schule thematisiert, was passiert ist oder wie solche Fälle in Zukunft verhindert werden könnten. Mit der Versetzung von Maries Lehrer war die Sache für die Schule abgeschlossen. Aber Marie kämpft viele Jahre später noch mit psychischen Folgen. Inzwischen hat sie ihre Erfahrungen in mehreren Therapien zwar aufgearbeitet und heute geht es ihr insgesamt ziemlich gut. Aber was bleibt, ist ein unbändiger Wunsch, die Institutionen, also die Schule und die Schulaufsichtsbehörde, zur Verantwortung zu ziehen.
Ich will auch nochmal denen nahelegen, dass das ja eine Chance auch für die ist, was gut zu machen, was richtig zu machen. Weil ich finde, eine Institution, die nicht aus Fehlern lernt, das ist keine gute Institution. Es ist ja okay, wenn irgendwas falsch läuft oder was Fehlverhalten passiert ist. Okay, es ist passiert, aber ich finde, die sind auch in der Verantwortung. Und das sind die auch Betroffenen schuldig, finde ich, das anzuerkennen, das auch auszuhalten. Und das auch wirklich sich mit Betroffenen an den Tisch zu setzen und auch wirklich versuchen, davon zu lernen und gemeinsam das Thema anzugehen und nicht wieder so unter den Tisch zu schieben oder so keine Zeit dafür zu haben.
Marie gehen die Dinge, die sie uns erzählt, immer noch nah. Aber sie hat gelernt, für sich zu sorgen und für sich einzustehen. Zu einem längeren Interview mit uns bringt Marie zum Beispiel eine Freundin mit, zur mentalen Unterstützung. Immer wieder, wenn Taina und ich mit Marie sprechen, haben wir das Gefühl, dass sie sehr tough und distanziert zu ihrer eigenen Geschichte ist. Ihre Freundin hingegen wirkt betroffen, hat Tränen in den Augen. Marie ist eine harte Verhandlerin, die sich nicht abwiegeln lässt. Sie versucht nämlich vor ein paar Jahren, mit ihrer alten Schule in Kontakt zu kommen. Sie schreibt Mails, ruft dort an. 1,5 Jahre kommt nichts zurück. Dann kommt eine Mail des jetzigen Schulleiters. Er fragt, was Marie von ihm erwarte. Er sei erst seit 2 Jahren an der Schule. Was sich an der Schule verändert habe, könne er deshalb nicht sagen. Er habe keinen Vergleich. Marie ist frustriert.
Es ist irgendwie, man will irgendwie andere schützen davor und man ist selber so machtlos und das macht einen auch so wütend und genau Angst und Wut und weil ich die ganze Zeit immer denke, ich bin der Problemmacher hier, weil ich irgendwie sage, das kann doch nicht sein, dass der noch unterrichtet.
Der Problemmacher. Was Marie meint, wird in der Antwort des jetzigen Schulleiters klar. Der Fall sei geprüft worden, auch von der Schulaufsichtsbehörde. Es habe damals bereits Konsequenzen gegeben. Der Lehrer sei versetzt worden. Weitere Schreiben seien nicht mehr nötig.
Das ist wieder diese Entmachtung. Es kommt immer auf den Punkt der Entmachtung zurück. Einem wird immer diese Macht weggenommen, weil ich fühle, ich habe so viel erreicht in meinem Leben, mich an so guten Dingen beteiligt, aber sobald man dann wieder so behandelt wird als betroffene Person, die therapiebedürftig ist, wird einem wieder alles abgesprochen, was man eigentlich erreicht hat und wer man eigentlich ist als Person.
Und weil Marie Marie ist, denkt sie sich dann irgendwann, jetzt erst recht. Sie will nicht bei diesem Gefühl der Entmachtung stehen bleiben. Sie will Veränderung. Und zwar Veränderung im System. Und damit ist Marie nicht allein. Es gibt eine Person in Deutschland, die sehr genau weiß, welche Schwachstellen das Schulsystem in Bezug auf sexualisierte Gewalt hat. Die keine Angst davor hat, diese Schwachstellen zu benennen. Sie heißt Kerstin Klaus. Kerstin Klaus leitet das Amt UBSKM. Das steht für Unabhängige Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Und Kerstin Klaus, die bestätigt uns, dass die Ablehnung, die Marie mit der Schule und der Schulaufsichtsbehörde erlebt hat, traurigerweise normal ist.
Wo es herzlich wenig bis fast keine Fortschritte gibt, ist der Bereich der Aufarbeitung. Also wie können Menschen, die in Schule sexuelle Gewalt erlebt haben, wie können sie sichtbar machen, dass Schule kein sicherer Raum war? Dafür gibt es bisher aus meiner Perspektive noch gar kein Verständnis und ich hoffe, dass verstanden wird, wo nicht hingesehen wird, was war, wird auch heute nicht geschützt.
Hinsehen würde bedeuten, dass Schulen mit betroffenen SchülerInnen sprechen, wenn ihnen sexualisierte Gewalt passiert ist. Und das nicht alleine, sondern zusammen mit einer Person, die nicht Teil des Lehrerkollegiums ist. Das sind dann zum Beispiel unabhängige PsychologInnen oder SozialarbeiterInnen, die Supervision, Moderation oder Beratung anbieten. Es geht also um Hinsetzen, Zuhören, Reden lernen und Leute von außen, die Ahnung haben, dazuzuholen. Aber das passiert in Deutschland eher selten. Nur 9 Mal in den letzten 15 Jahren haben sich Schulen und Internate in ganz Deutschland von externen ExpertInnen beraten lassen, wenn es dort zu sexualisierter Gewalt kam. 9 Mal in 15 Jahren. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie der Aufarbeitungskommission, über die wir auch in Folge 1 berichtet haben. Was es bereits gibt in Deutschland, das sind Schutzkonzepte. Das ist wieder so ein sperriger Begriff. Aber letztlich ist das nichts anderes als eine Bedienungsanleitung für Schulleitungen und Lehrkräfte. Wenn es also zu einem sexualisierten Übergriff an einer Schule kommt, dann steht da ganz genau drin, was mache ich konkret, wenn ich als Lehrkraft einen Verdacht habe, dass es einen Vorfall an meiner Schule gibt? Rufe ich erst die Eltern an? Spreche ich die Betroffenen direkt an? Und wie geht es weiter?
Die Verpflichtung zu Schutzkonzepten kann man ja sehr unterschiedlich verstehen. Ja, das können Ordner sein, die in Regalen stehen, die man sich irgendwie innerhalb weniger Tage ein Stück weit aus Material, das es gibt, zusammenkopiert hat. Oder man kann durch einen Prozess gehen. Und ich glaube, da liegt ein Teil der Wahrheit drinnen. Dort, wo Ressourcen, sprich Zeit, Menschen, Partizipation, heißt Schülerinnen und Schüler, heißt Eltern, heißt alle Erwachsenen an Schule, da gehört der Hausmeister übrigens genauso dazu, tatsächlich mitgearbeitet haben an einem Schutzkonzept, wächst ein Verständnis für, warum man einen Verhaltenskodex braucht, warum es eine externe Beschwerdestelle braucht und so weiter. Und dann wird es auch miteinander getragen, dann verändert es Schulkultur, dann sind wir in einer Qualität.
Wenn man Kerstin Klaus zuhört, klingt das alles erstmal super. Sie beschreibt Schutzkonzepte als das, was sie sein könnten. Ein gemeinsamer Prozess, der Schulkultur verändert. Doch genau darin liegt der Widerspruch. Wie soll ein überlastetes System diese Tiefe erreichen, wenn Zeit, Personal und Räume dafür vielerorts fehlen? Diese Qualität und diesen Umfang können Schulen oft nicht leisten. Aber warum gibt es in diesem Bereich so wenig Fortschritte? Trotz der Aufarbeitungen an der Odenwaldschule, dem Canisius-Kolleg, trotz der politischen Anstrengungen, die es seit 15 Jahren gibt.
Und meine Antwort, um das einmal zu sagen, ist, dass es diese Identifikation als historisch gewachsenes Gebilde für einzelne Schulen nicht gibt. Schulleitungen wechseln, es gibt gar nicht so ein Verständnis von einer eigenen Schulkultur, die man als Marke trägt. Und ich glaube, dass das in anderen Kontexten, ja, der Verein, das ist ein bestimmter Name, das ist ein bestimmtes, damit verbinden sich Emotionen, Schule ist was, da geht man halt hin. Und irgendwie, glaube ich, ist die, die heute in Schule verantwortlich sind, also Schulleitungen, empfinden sich nicht als eine Perle in einer historisch gewachsenen Perlenkette aufeinanderfolgende Schulleitungen. Und das macht es schwer, Verantwortung für die Vergangenheit, für sich selbst und bei sich selbst zu verorten. Und ich glaube, das macht Aufarbeitung in Schule schwer.
Genau das erlebt auch Marie, als sie den jetzigen Schulleiter ihrer alten Schule kontaktiert und der ihr sagt, er sei erst seit 2 Jahren im Amt. Zu Dingen, die vor 10 Jahren passiert seien, könne er nichts sagen. Und auch auf der Ebene der Behörden scheint es dieses Verantwortungsgefühl nicht so wirklich zu geben.
Wir haben bisher viel zu wenig Kompetenz in Schulaufsicht, in Schulbehörden. Da wird nicht verstanden, warum das so wichtig ist, um gute Räume fürs Lernen zu schaffen übrigens. Schule hat einen Bildungsauftrag. Dort, wo Gewalt Schülerinnen und Schüler belastet, egal welcher Art, werden sie nicht gut lernen können.
Meine Kollegin Taina Grünzig trifft Kerstin Klaus im Sommer 2025 bei einer Veranstaltung in Berlin. Es ist die Abschlussveranstaltung eines Projekts der UBSKM, ein ganz offizieller Termin. Aber Kerstin Klaus hat keine Angst davor, auf der Bühne Emotionen zu zeigen.
Und wenn es jetzt stimmt, dass wir 10 Millionen Menschen in Deutschland haben, die sexuelle Gewalt erlebt haben, dann überlegen Sie mal, wie viele Menschen für ihre Lebensleistung keine Anerkennung bekommen, weil sie nämlich, obwohl sie so weit gekommen sind, nie auch dafür gesehen werden, was sie überlebt haben, was sie integriert haben, was sie möglich gemacht haben in ihrem Leben. Das ist was, was mir total wichtig ist und darüber sollten wir als Gesellschaft reden. Aber dazu braucht es einen größeren Rahmen, das schafft nicht dieses Amt. Aber das können Sie sich alle mitnehmen als Gedanken, wie kommen wir denn dahin, weil Sie haben die Erfahrung, dass Betroffene mehr sind als Opfer sexueller Gewalt.
Kerstin Klaus spricht hier vor VertreterInnen von Institutionen wie Schulen oder Sportverbänden. Aber sie spricht vor allem vor vielen Betroffenen. Viele von ihnen nicken, anderen kommen die Tränen. Da sitzen 20-Jährige, 70-Jährige, Leute aus allen Teilen Deutschlands mit völlig unterschiedlichen Lebensrealitäten. Sie haben teilweise Jahrzehnte nicht über den Missbrauch gesprochen, den sie erlebt haben. Viele von ihnen haben die Erfahrung gemacht, allein gelassen zu werden mit ihrer Trauer, ihrer Angst, ihrer Wut. Aber an diesem Tag sind sie damit eben nicht allein. Und Taina ist bei dieser Veranstaltung nicht zufällig da. Sie ist wegen Marie dort. Die sitzt bei der Rede von Kerstin Klaus in einer der hinteren Reihen. Marie sagt, es fühlt sich an, als hätte sie hier eine Community gefunden.
Ich habe ganz lang immer gedacht, das ist irgendwie so eine Einzelstory und das ist irgendwie alles nur so ganz schief gelaufen. Aber nur bei mir, dass ich hatte irgendwie ein bisschen Pech gehabt, weil da nicht die richtigen Leute hingeguckt haben, weil meine Eltern nicht involviert waren. Wären wir damals zum Anwalt gegangen, wären wir zur Polizei gegangen. Aber man merkt irgendwann wirklich, dass es ein systemisches Problem ist und ich wirklich keine Schuld trage. Genauso wie alle anderen Leute da draußen, die sowas irgendwie erlebt haben. Man hat wirklich keine Schuld und oft ist es einfach so, dass man die Unterstützung nicht bekommt, die man hätte bekommen sollen.
Marie hat mitgemacht bei diesem UBSKM-Projekt, dem sogenannten Dialogprozess, der an diesem Tag zu Ende geht. 2 Jahre lang hat sich Marie regelmäßig mit anderen Betroffenen, mit Vertreterinnen von Schulen, Sportverbänden und Expertinnen für Trauma und Macht getroffen. Sie haben diskutiert und Ideen entwickelt, wie Betroffene bei der Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in Institutionen mit einbezogen werden können. Marie wirkt an diesem Tag selbstbewusst, kämpferisch, professionell. Das Projekt hat viel in ihr ausgelöst.
Also generell sehr emotional, also gerade weil es auch um so einen Abschluss geht und nochmal zurückblicken, was wir erreicht haben.
Und dann passiert etwas, womit Marie fast nicht mehr gerechnet hätte. Sie lernt bei dem Projekt jemanden kennen, der für das Kultusministerium in NRW arbeitet. Und er bietet ihr an, einen Aufarbeitungsprozess in Bezug auf ihren konkreten Fall anzustoßen. Marie geht im Juni 2025 also hoffnungsvoll aus dem Projekt raus. Und trotzdem dauert es mehrere Monate, bevor sie von VertreterInnen der Schulaufsichtsbehörde ihre Heimatstadt hört. Bis zum Redaktionsschluss dieses Podcasts haben noch keine Gespräche stattgefunden. Allen scheint das Thema irgendwie wichtig zu sein, aber am Ende hat Marie das Gefühl, als bliebe die tatsächliche Arbeit, nämlich Gespräche einzufordern, an ihr hängen. Marie ist mittlerweile Mitte 30. Sie lebt ein sehr erfülltes, gutes Leben. Sie will auf politischer und systemischer Ebene etwas ändern. Ihr ist aber auch klar, dass das nichts an ihrer Vergangenheit ändern wird.
Ich will jetzt auch keinem irgendwie den Mut nehmen, aber ich finde, komplette Heilung gibt es nicht. Also das ist was, was mich irgendwie mein Leben lang irgendwie begleiten wird. Man integriert es nur anders ins Leben und man kann das aus verschiedenen Perspektiven sehen. Ich glaube, irgendwann sieht man das aus einer gesünderen Perspektive. Und in meinem Sinne war das wirklich zu verstehen, dass es ein systemisches Problem ist.
Am Ende braucht es eben Menschen in Verantwortungspositionen, die zuhören und handeln. Am Anfang der Folge habe ich erzählt, dass Caroline Horn, die ehemalige Schulleiterin von Zoe, mit ihr sprechen möchte. Also organisieren wir ein Treffen. Ich bin in einem kleinen Tonstudio mit Zoe und Caroline Horn verabredet. Es stehen Mikrofone auf dem Tisch. Caroline Horns Stimme haben wir hier verfremdet. Sie ist schon da, als Zoe in den Raum kommt.
Na, guten Tag. Unverändert.
Ja, gleich. Hallo.
Das ist schön.
Die ehemalige Schulleiterin ist mittlerweile in Rente und Zoe schon lange keine Schülerin mehr. Aber Caroline Horn kennt Zoe nur als Jugendliche und Zoe kennt Caroline Horn nur als Schulleiterin, als Autoritätsperson. Alle sind also dementsprechend aufgeregt.
Ja, also ich glaube, sie sind Schulleiterin geworden, da bin ich quasi gerade
aus einem 4-monatigen stationären Krankenhausaufenthalt rausgekommen. Also ich glaube, wir sind ungefähr gleichzeitig in die Schule wieder. Also ich wieder und sie dann gekommen. Das war irgendwie echt eine schwierige Zeit. Also es ging mir nicht gut. 4 Monate im Krankenhaus waren auch belastend.
Mit Krankenhaus meint Zoe hier die psychiatrische Klinik, in der sie mit 15 ein paar Monate verbracht hat. Unterstützung und Zoe erzählt ihrer ehemaligen Schulleiterin zum ersten Mal ihre Version der Geschichte. Nach 11 Jahren. Zoe beginnt beim Abiball, wo in ihrer Erinnerung alles angefangen hat.
Und ich stand aber neben und er hat mir dann sein Glas immer gegeben. Das war irgendwie so Whisky-Cola oder so. Und dann hat er hier und hier trinkt noch mehr. Und dann haben wir uns sein Getränk geteilt.
Hier noch einmal zur Erinnerung. Wir haben mit dem Lehrer gesprochen. Er sagt, er habe damals kein alkoholisches Getränk mit Zoe geteilt. Zoe erzählt Caroline Horn weiter von den vielen privaten WhatsApp-Nachrichten.
Er hat mir dann geschrieben, hey, was hast du gerade? Hatte ich irgendwie gesagt, Mathe. Und dann meinte er, ja, ich bin in meinem Büro, komm doch vorbei für 5 Minuten. Dann war ich immer mal in seinem Büro, auch während des Unterrichts. Oder er schrieb mir irgendwie, hey, ich habe dich gerade aus dem Fenster gesehen, du siehst sehr konzentriert aus und so weiter. Und dann, es war immer alles so lustig irgendwie. Ja, bis es halt auch zwischendrin mal nicht so lustig war. Dann
die Stimmung in dem kleinen Tonstudio ist angespannt und offen zugleich. Ich sitze den beiden gegenüber. Während Zoe spricht, hört Caroline Horn zu. Sie schweigt. Im Winter 2014, als Zoes Eltern in ihr Büro kamen, da hat die Schulleiterin von den vielen WhatsApp-Nachrichten erfahren, die der Lehrer Zoe geschickt hat. Sie hat damals einige Screenshots davon gesehen. Aber diese ganzen Details, die Zoe jetzt erzählt, die hört Caroline Horn zum ersten Mal. Der Abiball, die persönlichen Treffen, die Ausmaße des Kontakts. Und ich kann in Caroline Horns Gesicht sehen, wie das Gesagte sie trifft. Zoe guckt beim Reden die Schulleiterin direkt an. Sie ist emotional und bleibt gleichzeitig ruhig, gestikuliert nicht viel. Sie erzählt, wie sich der Kontakt mit dem Lehrer für sie mit der Zeit immer bedrohlicher angefühlt hat. Aber dass sie einfach nicht gewusst habe, wie sie da wieder rauskommen soll.
Ich weiß nicht, wie sich das eingeschlichen hat. Eigentlich ja von Anfang an, dass ich immer das Gefühl hatte, wenn das rauskommt, bin ich die Person, die was falsch gemacht hat oder die halt irgendwas zu verlieren hat oder so. Entschuldigung.
Caroline Horn rückt unruhig auf ihrem Stuhl hin und her, nimmt ihre Brille ab, spielt damit zwischen den Fingern. Zoe erzählt auch noch, wie sie während der Klassenfahrt zusammenbricht, sich selbst verletzt und ihre Eltern sich schließlich an Caroline Horn wenden. Nach einer Stunde ist Zoe fertig.
Ja, danke, dass du das geteilt hast und sie auch jetzt sich Zeit genommen haben und zugehört haben. Wenn sie das hören, was denken sie, was fühlen sie?
Gar nichts. Ich finde es ganz, ganz traurig, was du da erlebt hast. Ganz furchtbar. Hier so benutzt zu werden. Dieses Gefühl, dass du das hattest, du kannst es niemand sagen. Was für eine Macht aus, was wurde da ausgeübt auf dich? Ich bin echt platt, ich könnte heulen. Und wirklich, ich bin so froh, dass ich da bin. Ich bin so froh. Hätten wir das Gespräch vor 11 Jahren geführt, dann hätte ich auch nichts ändern können, aber wir hätten austauschen können und hätten das vielleicht nicht so lange das Spiel mitmachen oder du nicht mitmachen müssen. Ich habe es so nicht eingeschätzt. Seelische Grausamkeit fällt mir da nur ein.
Ich glaube wirklich, das ist, also ich meine, mir sind danach leider noch einige Sachen passiert und ich glaube, es ist wirklich das Schlimmste, was mir in meinem Leben passiert ist.
Also, ich bin einfach sprachlos und wir haben eigentlich nie gesprochen, damit du nicht noch weiter belastet wirst durch Fragen oder so. Und ich hätte fragen müssen, lass uns reden. Hättest du vielleicht, also damals hättest du vielleicht auch gesagt, möchte ich nicht. aber ich hätte es zumindest versuchen können.
Ich habe mich ja auch in irgendwie Vorbereitung auf dieses Gespräch, wurde ich ja auch von euch gefragt irgendwie, gibt es irgendwas, was du dir wünschst oder gibt es irgendein Outcome oder so, der ne, für mich irgendwie wichtig wäre, und ich habe dann ja auch relativ schnell gesagt, ich habe sie nicht in schlechter Erinnerung, im Gegenteil, ich habe sie in guter Erinnerung, aber ich, natürlich stehen sie für mich auch, wenn ich sie als Individuum mal nicht betrachte, sondern in ihrer Funktion, stehen sie für mich für eine Institution, von der ich mich extrem hängen gelassen gefühlt habe und extrem alleine gelassen gefühlt habe und wo es mir überhaupt nicht auch im Nachhinein drum geht. Ich weiß, dass es betroffene Personen gibt, die vielleicht auch sagen, ich fordere eine Entschuldigung, ich fordere eine bestimmte Aktion oder so. Ich glaube nicht, dass das für mich in irgendeiner Form Relevanz hat, als dass das mir bei meinem Prozess damit irgendwie klarzukommen hilft, sondern ich glaube, dass das, was Sie gerade gesagt haben, das ist eigentlich wichtig, dieses, dass das gesehen wird. Und es ist auch was ich mich frage, natürlich auch im Nachgang und Sie frage, wirklich aus Interesse, glauben Sie, das ist gut gelaufen damals? Also wie das dann danach gehandelt
wurde? Also, ja, das weißt du ja gar nicht, wie es gehandelt wurde, ne? Deshalb.
Und dann erzählt Caroline Horn von dem Termin bei der Schulaufsichtsbehörde, als dem Lehrer nahegelegt wurde, sich an eine andere Schule versetzen zu lassen.
Und in dem Fall habe ich mich dann wirklich auch vielleicht zu sehr zurückgezogen. Und da muss ich persönlich gefragt sagen, das reicht nicht. Aber nachdem ich das jetzt gehört habe, hätte man einen Riesenfilm machen müssen. Da hätte richtig was passieren müssen. Und da hätte man auch noch ganz anders nachhaken müssen bei der Rechtsabteilung. Wie geht's jetzt weiter? Warum in einer anderen Schule? Warum nicht woanders hin? Es ist mir schon, ich kann es schon reflektieren, aber es ist, und ich sage auch nicht, die Strukturen sind nur schuld, denn man muss schon auch was tun, wenn es Not ist. Und ich habe es nicht so eingeschätzt. So schlimm, dass du so benutzt wurdest. Und du bist Kind gewesen.
Ich frage mich da ehrlich gesagt auch, warum hat mich nicht eine einzige Person, ob aus dieser Schulbehörde oder aus dem Dezernat oder was, warum wurde ich nicht ein einziges Mal gefragt, da nochmal was zu sagen? War in jedem Strafverfahren oder in jedem, also es gibt doch sowas wie eine Aufklärungspflicht, warum wurde ich nicht eingeladen? Warum wurde ich nicht gefragt, wie das gelaufen ist? Weil ich hätte das alles erzählt ab dem Punkt. Alles.
Aus unserer Recherche wissen wir, warum es damals kein Gespräch mit Zoe gab. Weil für die Schulaufsichtsbehörde der Fall damit abgeschlossen war, dass der Lehrer sich freiwillig versetzen lassen hat. Es gab kein Disziplinarverfahren, in dem Zoe hätte befragt werden können.
Dieses halbe Jahr, wo wir diese, weiß ich nicht, romanzenähnliche Beziehung hatten, die war furchtbar. Aber die Zeit danach, da hatte ich wirklich das Gefühl, ich verliere so meine Würde irgendwie. Weil ich laufe da durch. Ich muss mich vor dem eigentlich verstecken. Ich bin hier nicht sicher. Und diese Phase von Januar bis Mai habe ich mich einfach verlassen gefühlt. Und
also ich muss mal sagen, es tut mir in der Seele leid, dass ich da kein Gespür für hatte, dass ich dich nochmal anspreche, dass ich nochmal nachfrage, wie geht's dir? Ich erkläre dir auch nochmal, wie es gelaufen ist. Das ist nicht gelaufen, das habe ich nicht gemacht. Das finde ich auch nicht in Ordnung von mir.
Danke. Ja.
Zuhören klingt einfach. Ist es aber nicht. Es verlangt, die eigene Unsicherheit auszuhalten. Nicht sofort einzuordnen, nicht zu relativieren, nicht zu beschwichtigen. Zoe sagt mir nach dem Gespräch, dass sie vor dem Termin überlegt hat, was sie anziehen soll. Sie hat sich für die Jogginghose entschieden, obwohl sie nicht ganz sicher war, ob das angemessen ist, der Schulleiterin gegenüber. Aber dann hat Zoe sich gedacht, scheiß drauf. Nach 11 Jahren wird Caroline Horn klar, dass sie damals vielleicht anders hätte handeln müssen. Nicht nur gegenüber der Schulaufsichtsbehörde, sondern auch gegenüber Zoe. Dieses Gespräch mit Zoe, das hätte sie damals führen müssen. Das wäre ein Stück weit Aufarbeitung gewesen. Im besten Fall noch mit einer externen Person, die dieses Gespräch auffangen und moderieren kann. Aber damals gab es an Caroline Horns Schule noch kein Schutzkonzept. Keine Bedienungsanleitung, was die Schulleiterin in so einem Fall hätte tun sollen. Deshalb sitzen wir im Herbst 2025 im Tonstudio und reden miteinander. Viel zu spät, aber besser als nie. Wir haben durch unsere Recherche verstanden, wie selten LehrerInnen und SchulleiterInnen diese aufklärenden Gespräche führen. Zum Teil, um den Ruf der Schule zu schützen, zum Teil aus Hilflosigkeit, aus Solidarität dem Lehrerkollegium gegenüber oder weil es einfach keinen geregelten Umgang mit diesem Thema gibt. Es gibt aber auch Veränderungen. Es gibt Ideen und Konzepte der Aufarbeitung und sehr engagierte LehrerInnen und Schulleitungen, die sich einsetzen für Betroffene. Und trotzdem bleibt Aufarbeitung an Schulen bislang eher Ausnahme als Selbstverständlichkeit.
Ja, das sind dann auch so die so Zeitungsartikel und so weiter. Aber genau, das ist das allererste Buch, was ich angefangen habe, also Notizbuch, wo ich die ganzen SMS notiert habe.
Taina Grönzig und ich sind wieder gemeinsam unterwegs. Genau, aber mir war das auch dieses Mal besuchen wir Hannah zu Hause. Ich habe immer mal wieder so auf ihrem Couchtisch steht schon eine Kiste bereit. Die ist voll mit Erinnerungen an die Beziehung zu ihrem Lehrer gefüllt. Sie hat einfach alles aufgehoben. Briefe, Tagebücher, die Notizbücher mit den abgeschriebenen SMS, kleine Zettelchen und Zeitungsartikel. Es sind hunderte Seiten, alle aus der Zeit zwischen 2004 und 2009. Die
Kuss-Smileys. Ja, genau.
Jedes einzelne Kuss-Smiley wurde notiert. Vielleicht hat Hannah auch deshalb alles so ausführlich dokumentiert, weil ihre Geschichte in der Schulzeit nicht ans Licht gekommen ist. 5 Jahre hatte Hannah ihre Geschichte vor ihrem direkten Umfeld verborgen. 5 Jahre, in denen sie mit niemandem darüber gesprochen hat. Außer gelegentlich mit Ann-Kathrin, der Freundin aus dem Sommercamp.
Ich habe schon sehr, sehr, sehr darunter gelitten. Und das hat mich schon sehr geprägt, immer dieses Geheimnis mit mir rumtragen zu müssen. Ich hatte das Gefühl, das nimmt so einen großen Teil in mir ein. Und ich kann das aber niemandem sagen. Und dieses Nicht-Sagen-Dürfen, fand ich, war schon sehr schlimm. Und deswegen war es total erleichternd, das eben mit meiner Schwester zu teilen.
Nach vielen Jahren des Schweigens beginnt Hannah schließlich, den Menschen in ihrem Leben von der Beziehung zu ihrem Lehrer zu erzählen. Erst ihre Schwester, dann 9 Freundinnen, dann alten Freundinnen. Endlich kann Hannah die Distanz aufbrechen, die über Jahre die Beziehungen zu den ihr nahestehenden Menschen geprägt hat. Und jetzt, 20 Jahre später, spricht sie sogar öffentlich in diesem Podcast darüber.
Ich habe mal den wenig hilfreichen Ratschlag bekommen, ich soll einfach alles verbrennen. Weiß ich nicht. Aber ich würde es auf jeden Fall nicht verbrennen, bevor es noch irgendwelchen Nutzen hat.
Diesen Tipp mit dem Verbrennen, den habe ich auch schon sehr oft gehört. Oder die Mails zu löschen. Ich habe immer gedacht, lieber nicht. Zu große Sorge hatte ich, dass mir dann niemand mehr glaubt und alle Beweise weg sind. Und das war auch richtig so. Auch für Hannah ist diese Erinnerungskiste inzwischen wie ein Zeitzeuge geworden. Sie sind außerdem Beweise für unsere journalistische Arbeit. Und für die Justiz. Denn Anfang 2025, da entscheidet sich Hannah, rechtlich aktiv zu werden. Sie holt sich eine Anwältin. Und gemeinsam mit ihr strebt sie nochmal ein Disziplinarverfahren an. Sie versucht zu erreichen, dass es nach 20 Jahren vielleicht doch Konsequenzen für ihren Lehrer gibt. Den ersten Anhörungstermin hat Hannah im November 2025. Seitdem wird ihr Fall von der Behörde geprüft. Ob es tatsächlich zu einem Disziplinarverfahren kommt und ob es dann nochmal Konsequenzen für den Lehrer gibt, wissen wir bis zu unserem Redaktionsschluss nicht. Aber Hannas persönlicher Weg der Heilung, der findet nicht in einer Behörde statt. Der findet einerseits durch das klärende Gespräch mit Clara statt, aber auch durch ihre persönliche Reflexion und durch Beziehungen, die sie in ihrem Leben geführt hat.
Und ich habe ziemlich lange gebraucht, danach wieder einem Mann vertrauen zu können, Nähe zuzulassen und habe schon gemerkt, dass das mich stark geprägt hat, was das alles mit meinem Selbstbewusstsein gemacht hat und der Möglichkeit, anderen intime Dinge anzuvertrauen. Die ganze Distanz, die ich zwischen mir und meiner Freundin und meiner Familie gebracht habe, indem ich ihnen nicht darüber berichtet habe und so weiter, die wirkt sich einerseits bis heute teilweise fort und zum anderen hat es schon auch gebraucht, das überwinden zu können und dann wieder mich ihnen wirklich anvertrauen zu können und so.
Hannah ist vor kurzem Mutter geworden. Auch deshalb ist es ihr wichtiger denn je, aufzuarbeiten, was ihr in der Vergangenheit mit dem Lehrer passiert ist. Sie will ihr Trauma nicht weitergeben an die nächste Generation.
Last but not least hatte ich irgendwie auch häufiger nochmal auch Gedanken in letzter Zeit, jetzt wo ja, ich auch irgendwie so ein immenses Glück gleichzeitig irgendwie erfahre, dass ich mir doch so wünschen würde, dass ich aus der Gegenwart an mein Ich aus der Vergangenheit einen Wink aus deren Zukunft irgendwie bekommen könnte, indem ich ihr sage, dass alles gut wird, dass sie geliebt wird und liebenswürdig ist und dass sie sich nicht auf ja, solche Typen einlassen muss, nur weil sie dadurch das Gefühl hat, irgendwie dem Bedürfnis nach Nähe und Geborgenheit irgendwie ein bisschen näher zu kommen. Naja, das wäre irgendwie schön, diese aus der Vergangenheit zu sagen, dass diese ganzen Selbstzweifel und die Frage, ob man jemals irgendwie von jemandem geliebt wird und so weiter, dass die nicht nötig sind.
Ein Jahr lang haben meine Kollegin Taina Grünzig und ich zu Machtmissbrauch und sexualisierter Gewalt an deutschen Schulen recherchiert. Wir haben mit vielen Menschen gesprochen, deren Geschichten in dieser Serie keinen Platz mehr gefunden haben. Auch mit LehrerInnen und SchulleiterInnen. Es sind Berichte von Überforderung, von Scham, von Wut und von Leid, das lange nachwirkt. Völlig klar ist, es gibt im System Schule viele Probleme. Föderale Zuständigkeiten, Lehrkräftemangel, eine starke Hierarchie, überforderte Lehrkräfte, psychische Probleme bei Schülerinnen und Schülern, Leistungsdruck. Was es nicht gibt, ist eine gute Art, an Schulen über Sexualität zu sprechen. Sind einheitliche und klare Regeln für Beziehungen zwischen Lehrkräften und SchülerInnen. Was ist eine gesunde Lehrer-Schülerinnen-Beziehung? Wann wird die erste Grenze überschritten? Was es auch nicht gibt, sind eindeutige Konsequenzen für Lehrkräfte, die sexualisierte Gewalt ausgeübt haben. Häufig werden sie versetzt und können an anderen Schulen weiter mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Und noch weniger gibt es einen klaren Fahrplan für den angemessenen, emotionalen Umgang mit betroffenen SchülerInnen. Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt an Schulen ist die Ausnahme und wenn sie geschieht, dann oft zu spät. Doch Schule sollte ein Ort sein, an dem junge Menschen wachsen können, wo sie lernen, sich selbst zu vertrauen. Die Geschichten von Hannah, Zoe und Marie, die zeigen, wie verletzlich junge Menschen in der Schule sind und wie schwer es für sie ist, Grenzverletzungen überhaupt zu erkennen. Dafür müssen auch Erwachsene ihre Macht reflektieren. Und manchmal, wie Caroline Horn uns am Ende sagt, nicht wie eine Institution handeln, sondern wie ein Mensch. Auch in mir hat diese Recherche etwas ausgelöst. Was ich in dieser Zeit gelernt habe, auch durch die Gespräche mit anderen Frauen: Heilung ist kein Zustand, den man irgendwann erreicht. Sie reicht so weit, wie sie eben reicht. Nicht alles verschwindet. Manches wird zu Narbengewebe, das bleibt und sich gelegentlich meldet. Die Recherche zu diesem Podcast macht auch deshalb etwas mit mir, weil ich für Hannah, Marie und Zoe nicht nur die Journalistin bin, die ihnen Fragen stellt. Ich bin für sie auch eine von ihnen, jemand, der etwas Ähnliches erlebt hat. Das verändert die Gespräche und mich. Für mich als Journalistin ist das herausfordernd gewesen. Kritisch zu bleiben, nachzufragen, Dinge einzuordnen und gleichzeitig diejenige zu sein, die ihre Erfahrungen vielleicht gerade deshalb so gut versteht, weil sie die Dynamiken kennt, das Schweigen und das Zweifeln an sich selbst. Diese Geschichten enden nicht mit einem Urteil und auch nicht mit einem Schlussstrich. Erzählen macht Geschehenes nicht ungeschehen. Aber es verändert, wie wir darauf blicken. Vielleicht helfen sie anderen Entscheidungsträgern, genauer hinzusehen, früher einzugreifen und weniger zu zweifeln an denen, die sagen, mir ist etwas passiert. Das war Folge 5 von Die Lieblingsschülerin. Eine Produktion von Deutschlandfunk Nova für Deutschlandfunk. Den Podcast findet ihr in der Deutschlandfunk-App und überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Abonniert gern Die Lieblingsschülerin. Lasst uns eine Bewertung da oder schreibt uns an schule@deutschlandfunknova.de. Beteiligt an dieser Folge waren Host Britta Rotsch, Head-Autorin Taina Grünzig, AutorInnen Britta Rotsch, Judith Geffert, Recherche Taina Grünzig, Britta Rotsch, Judith Geffert, Redaktion Niloufar Elhami, Julia Roche, Regie Judith Geffert, Produktion und Sounddesign Alexander Hart, redaktionelle Beratung Armin Himmelrath, juristische Beratung Ulla Pagela, Stefanie Lange-Korf, Konzeption Charlotte Müller, Niloufar Elhami, Julia Roche, Projektleitung Charlotte Müller. Distribution Charlotte Müller, Katrin Beller, Charlotte Voss. Zum Schluss möchten wir noch Danke sagen an alle Menschen, die im Hintergrund zur Entstehung dieses Podcasts beigetragen haben. Auch wenn sie nicht alle im Podcast vorkommen, waren sie unerlässlich für unsere Recherche. Besonderer Dank gilt Katharina Kracht, Nina Kolleg und Johannes Heibel. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Hört mal unbedingt rein bei Deep Doku. Da könnt ihr zum Beispiel mit Mira an der Kasse vom berühmten Berliner Fetischclub KitKat sitzen. Oder miterleben, wie Matthias für seine Online-Sportwetten bereit ist, alles zu verzocken, was er sich aufgebaut hat. Bei Deep Doku taucht ihr auch in jeder Folge in eine neue Lebensrealität ab. Den Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir verlinken euch Deep Doku auch nochmal in den Shownotes.